Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, liebe Läuferinnen, zu einer neuen Episode des Auslaufen-Podcasts. Mein Name ist Felix Henschel. Wir haben heute wieder einen Gast mit dabei, aber wie immer humpelt neben mir locker lässig mit so einem leichten Knick in der Hüfte Sebastian Reimann. Basti, ganz kurz, wie geht's dir? Bist schon im Rollstuhl, Krücken, wie ist die Lage?
Ich warte immer noch auf meinen OP-Termin, der dank Corona verschoben wurde, jetzt auf Dezember, weil jetzt die Kliniken nicht mehr die gleichen Kapazitäten haben. Allerdings tut mir kaum noch was weh. Nur laufen kann ich nicht damit. Radfahren geht soweit okay. Aber was noch viel geiler ist, ich bin gerade beim 8. Fastentag.
Wie bitte? Wirklich?
Ja, nichts essen.
Ach so,
kein Alkohol, nichts. Nur Tee, einen halben Liter Gemüsesaft und Gemüsebrühe am Abend.
8 Tage lang?
Ich mache noch 2, ich mache 10. Ja, das ist richtig geil. So, der Hunger war nicht schon am 2. Tag weg. Und am 4. Tag hast du plötzlich so viel Energie. Also denkst, kannst Bäume ausreißen, bist den ganzen Tag fit. Halt 500 Kalorien darfst du halt am Tag ungefähr aufnehmen noch.
Okay.
Weil es richtig, und ich habe schon voll krass abgenommen. Die Haut wird gut. Hast halt kein Zuckerscheißkram mehr frisst irgendwie nebenbei. Schon ganz gut auf jeden Fall. Also jetzt so langsam könnte ich auch mal bald wieder essen, aber habe eigentlich, also so hungermäßig geht's voll.
Letzteres, ich habe nächste Woche Leistungsdiagnostik und ich habe auf jeden Fall noch aus der Saisonpause noch so ein bisschen Übergewicht mitgenommen. Da habe ich mir gedacht, naja, den Termin, den haben wir jetzt relativ kurzfristig ausgemacht, habe ich mir gedacht, ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr mit dem Abnehmen anfangen. Dann habe ich mir nochmal so mit Karamell überzogenes Popcorn gekauft.
Sehr geil. Gut, sehr gut. Ja, ich habe mir gedacht, ich ziehe das Übergewicht jetzt ja so 2020 so hoch, deswegen jetzt ist es dann auch wieder weg. Jetzt passt das Gewicht dann auch wieder. Mir haben schon mehrere Leute gesagt diese Woche, gestern und
dass
heute,
so
wie,
gut
fit ich wie gut ich aussehe und wie fit.
Ja.
Die hatten schon wieder Angst. Die hatten Angst, als sie mich gesehen haben auf der Straße.
Ja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, würde ich sagen. Und begrüßen unseren Gast, der vor wenigen Tagen eine Halbmarathon-Bestzeit in Dresden gelaufen ist. Und ich bin gespannt, was er uns berichten kann, sowohl über den Lauf, über das Event auch dort und über die USA. Und damit meine ich jetzt nicht die Präsidentschaftswahl. Herzlich willkommen, Aaron Bienfeld. Aus woher?
Ich wohne jetzt in Frankfurt. Ursprünglich bin ich östlich von Frankfurt aufgewachsen, aber mittlerweile bin ich jetzt in Frankfurt ansässig und mache aus Marketinggründen auch mehr Sicht, immer zu sagen, ich wäre aus Frankfurt.
Aus Marketinggründen für dich oder?
Ja, also generell würde ich sagen. Also es denkt auch jeder, ich glaube jeder auch in den USA denkt quasi tatsächlich, dass ich aus Frankfurt bin. Und
dachte ich auch. Du warst mal wieder mit dem Laufshop da verbandelt warst, glaube ich, noch JP Morgan gerannt bist und so.
Ja, genau. Ja, ich wohne noch nicht weit weg. Also ich wohne, wenn ich mich beeile, bin ich aus dem Elternhaus in 25 Minuten beim Laufshop. Also so ist es nicht.
Ja, gut, das ist es dann ein schneller Dauerlauf oder ist es mit dem Taxi oder mit dem Auto oder?
Nee, schon mit dem Rad.
Ja, okay.
Ja. Also das, keine Ahnung, ich wohne quasi 3 Kilometer von der Stadtgrenze entfernt.
Okay. Machst du viele deiner Dauerläufe dann da auch einfach am Kanal entlang, am Main entlang, oder?
Tatsächlich habe ich das früher sehr häufig gemacht und auch so in den letzten Wochen. Aber es wird erstens ein bisschen eintönig irgendwann mal, weil man dann doch jeden Stein kennt und jede Bodendelle. Mhm. Und ich muss sagen, als ich jetzt angefangen habe, mit Richard zu trainieren, der hat mich so ein bisschen an die Hand genommen. Der Gute ist, hat ja ein bisschen mehr Erfahrung als ich. Und es ist kein Geheimnis, aber es ist vielleicht nicht immer gut, alle seine Kilometer auf so Böden zu machen, die halt so hart sind, wie dem Mainufer. Und auch wenn man da super jetzt schnellere Läufe machen kann. Und auch Longruns sind echt super, weil man sich natürlich mit den Kilometern nicht verschätzt, weil es einfach nur out and back ist. Mhm. Versuche ich jetzt ein bisschen öfters im Wald zu laufen, weil da liegt halt gerade viel Laub und es ist schön weich. Und klar ist, der Wald in Frankfurt ist ein bisschen verwirrend. Da muss man erstmal so ein bisschen durchschauen. Aber ich versuche gerade, mich da zurechtzufinden und versuche jetzt wenigstens jeden zweiten Lauf halt im Wald zu machen. Genau.
Cool. Bevor wir jetzt auf das aktuelle Geschehen zu sprechen kommen mit dem Halbmarathon und so, nimm uns doch einfach mal mit durch deine Karriere. Dass du jetzt in Deutschland sitzt, ist ja jetzt auch nicht natürlich, wenn ich richtig informiert bin. Genau, gib uns doch mal so einen kurzen Rundown, vielleicht irgendwie startend so an dem Punkt, wo du das erste Mal gemerkt hast, okay, das mit dem Laufen macht mir so viel Spaß und ich bin auch gut darin, dass ich das auf jeden Fall intensivieren möchte.
Also ich habe, so wie die meisten, relativ lange Fußball gespielt. Muss echt sagen, ich war nicht gut im Fußball. Ich gebe es jetzt auch sofort zu.
Auch wie die meisten.
Genau, auch wie die meisten. Ich hatte einfach nicht die Koordination damals, woher auch. Ich war für mein Alter immer sehr, sehr klein gewesen und das war auch wirklich so gewesen. Also ich habe noch so Stats von der Leistungsdiagnostik im Kopf. Ich meine, 2011 habe ich 39 Kilo gewogen und da war ich immerhin schon 14. Das ist krass. Das ist nicht viel. Und das hat sich auch länger gehalten. Wie bitte?
Wie groß bist du jetzt?
Jetzt bin ich 1,83 groß. Also ist ein bisschen was dazugekommen.
Okay.
Ja, damals war ich halt 1,56 groß. Das kommt auch noch dazu. Ja, habe dann relativ spät einen sehr, sehr großen Wachstumsschub gehabt. Aber ich will jetzt nicht zu weit vorweggreifen. Genau, also 2010 habe ich mein erstes Bahnrennen gemacht. Das waren 1000 Meter gewesen. Ich wurde Dritter von 4 bei den Kreismeisterschaften in der Nähe von Frankfurt. Bin 3,36 gelaufen.
Mit Medaille geholt?
Ja, unglaublich, oder? Das war das erste Erfolgserlebnis gewesen. Da habe ich natürlich gesehen, ja, da geht mehr. Nee, also ich dachte, also die ersten beiden waren meilenweit weg. Ich habe mich gefühlt wie der letzte Loser. Und nur weil halt einer dabei war, der noch schlechter drauf war an dem Tag, wurde ich dann Dritter. ja, aber dann habe ich halt angefangen, als ich im Verein war, dann auch so ab 2010 ein bisschen intensiver trainiert habe, 2-3 Mal die Woche zu laufen. Also wirklich Kilometer habe ich keine gemacht. Das waren vielleicht 20 Kilometer die Woche gewesen oder so. Bin dann das erste Mal bei Hessenmeisterschaften gestartet, 2011 in Gelnhausen. Wurde dann tatsächlich auch Dritter in der M14, nicht eine 10,22 gelaufen.
Und hat sich das ordentlich?
Ja, das war schon okay. Also ich kann mich noch erinnern, mein jetziger Vereinskamerad Lukas Able, der ist damals eine 10,12 gelaufen. Der ist ja eher Mittelstreckler mittlerweile. Damals habe ich ihn nicht gekannt. Ich kann mich noch erinnern, wie mein jetziger Trainer zu mir gesagt hat, das ist jetzt auch 9 Jahre her, ja, hier war es noch 10 Sekunden hinter dem Lukas gewesen, das ist eine Menge Holz. Wenn du den einholen willst, musst du eine Menge tun. Da habe ich nur gemeint, ja, okay, das kriegen wir auch noch hin. Die nächsten paar Jahre waren immer so, ja, dass ich mich leicht gesteigert habe. Also da kam immer was dazu. Aber ja, es hat nie viel mehr gereicht als so erwartetes Spitzenfeld bei Hessenmeisterschaften halt in der U18, U20. Das ist jetzt zwar ganz schön, ein schöner Erfolg, aber davon kann ich mir jetzt auch nichts kaufen. Und tatsächlich habe ich mich erst das erste Mal für Jugendmeisterschaften qualifiziert, 2015 in Jena. Okay. Da war ich immerhin schon 17, also fast 18, 17, fast 18.
Über welche Strecke?
5000 Meter, also die 500 Meter war nicht dran zu denken. Ich hatte so einen schlechten Grundspeed, das war grottig. Also da hätte ich nichts mitreißen können, weil ich hatte einfach nicht die Kraft. Mein Körper war wirklich noch relativ schmächtig für das Alter, selbst noch, als ich fast erwachsen war. Und ich habe mich als Letzter qualifiziert, hatte die schlechteste Meldezeit von allen und es ging wirklich nur darum, nicht Letzter zu werden. Und ich habe es dann geschafft. Ich wurde, glaube ich, 17. von 23. War für mich ein Riesenerfolg. Habe meine PB von 15,41 auf 15,22 gesteigert und war einigermaßen zufrieden damit gewesen. Ja, da habe ich mich so die nächsten 2 Jahre so ein bisschen dann so im, ja, so auf die erweiterte deutsche Spitze hinzubewegt, aber es ging jetzt auch nicht wirklich super viel. Also tatsächlich wurde ich Fünfter 2016 in Gladbach bei den deutschen Jugendmeisterschaften. Das war ganz schön gewesen, bin ich erst mal unter 15 gelaufen, aber mein Gott, da war ich auch schon fast 19 gewesen und ja, es war ein cooles Erlebnis gewesen, aber ich dachte halt, gut, das ist jetzt so, wo ich mich halt bewege. Und dann kam diese verheißungsvolle Nacht damals in Karlsruhe, bei der langen Laufnacht. Im Mai war das gewesen, 2017. Und ich bin da wie aus dem Nichts eine 14,20 gelaufen, also quasi von 14,55 auf 14,20 gesteigert. Ja, habe ein paar namhafte Leute hinter mir gelassen und dann plötzlich war alles anders. Ich kann mich noch erinnern, dass ich dann noch danach noch mit 30-20 gelaufen bin in Bautzen bei den deutschen Meisterschaften 10.000.
Ja.
Und dann spricht mich plötzlich der Simon an vor Ort und meint so, was würdest du denn denken, wie wäre es denn mit den USA? Hast du schon mal dran gedacht? Und zu dem Zeitpunkt habe ich halt in Frankfurt studiert, Wirtschaftswissenschaften, war aber um ehrlich zu sein nicht wirklich glücklich gewesen. Ich habe da nie so richtig reingefunden und ich habe immer mit dem Gedanken gespielt, was anderes zu machen, weil es halt nicht so mein Fall war. Und habe ich gedacht, wow, das wäre jetzt eigentlich nochmal eine Chance für einen kompletten Neuanfang. Ich könnte nochmal komplett neue Leute kennenlernen, ein neues Umfeld, neue Bubble, neuer Studiengang eventuell, neue Chancen, neue erste Chancen vor allem. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin dann interessiert gewesen. Das hat sich ja vorher nie für mich irgendwie, war nie eine Option. Ich habe immer die deutschen Bestenlisten gesehen und habe gesehen, dass irgendwelche Leute irgendwelche Zeiten in Philadelphia gelaufen sind oder in Stanford in den Bestenlisten. Ich habe mir gedacht, wow, also was würde ich dafür geben, das einmal zu machen, bei so Rennen zu laufen. Aber das sind die Top 10 der deutschen Bestenliste. Da komme ich nicht hin. Und ja, da haben wir uns, glaube ich, immer noch getroffen im Sommer 2017 am Flughafen in Frankfurt, als der Simon zufällig dort war, haben ein bisschen geredet. Und ja, dann haben wir so die ersten Schritte gesetzt quasi für die Vermittlung in die USA. Und ja, das ging ja alles relativ schnell. Also ich weiß nicht, wie sehr ich da ins Detail gehen soll.
Ja, erzähl ruhig, wie du meinst.
Ja, also genau, also ich habe dann halt quasi Simon meine Zeiten weitergegeben an die Coaches. Die waren halt 14-20 gewesen und 30-20. Und ich habe dann erstmal, also ich war ein bisschen auch blau hinter den Ohren. Also ich war schon öfters in den USA gewesen zu dem Zeitpunkt. Ich habe die USA auch sehr gemocht. War halt sonst immer in Kalifornien gewesen, so LA, San Francisco, San Diego. Also halt die Orte, die Spaß machen. Und dann denke ich so, ja, wäre nicht schlecht, vielleicht gleich in Kalifornien weiterzumachen die nächsten paar Jahre. Die bittere Wahrheit ist einfach, du wirst dann recruited, kriegst dann, ich habe 40 E-Mails bekommen oder so, mich hat es total überfordert, mir ist fast der Kopf geplatzt.
Und 40 Antworten von interessierten Coaches sozusagen,
genau,
oder?
Ja. Genau, was erstmal klingt es ja nicht schlecht, aber dann gehst du so durch und sagst dir so, wow, kenne ich nicht, wow, kenne ich nicht, wow, kenne ich nicht, wow, kenne ich nicht. Das ist gar nicht böse gemeint, aber als Deutscher kennst du die Unis zum Teil nicht. Selbst die guten Programme hätte ich nicht gekannt. Und ich gucke mir das nur so an und denke mir so, wo zur Hölle liegt das bitte? Und ich denke mir so, wow, also will mich denn jetzt niemand in LA haben? Warum will mich denn niemand in New York oder sowas? Das kann doch nicht sein, ich bin 14-20 gelaufen und so.
Und dann, aber damit bist du, wie viel der Platz ungefähr an so einer NCAA-Liste? Also ist man auch ziemlich weit hinten, oder?
Ja, also ich würde sagen, dass
das Niveau ist schon extrem hoch dort einfach nochmal.
Die Top 48 bei Regionals, ja, also die quasi zu Regionals kommen, ich erkläre das vielleicht später nochmal,
ja,
da ist der Cutoff immer so bei 14-10 bis 14-15.
Ja.
Und es ist in einer Region.
Ja.
Plus, also ohne Scratches. Das heißt, es gibt Leute, die dann eine andere Strecke laufen, die sind dann nicht in dieser Liste drin und Leute, die sich verletzen. Das heißt, es sind quasi im Osten und Westen jeweils 60 Leute, das heißt insgesamt 120 Leute, die 14-15 oder schneller laufen. Und mit der 14-20 ist eine schöne Zeit, aber da bist du noch nicht mal Top 100, nicht mal ansatzweise Top 100. Und ja, ich habe halt viele Offers bekommen, so von D2-Unis auch. Und ich wusste damals nicht den Unterschied. Ich dachte mir halt, ja, Hauptsache irgendwas, was nicht nach Arsch der Welt klingt, sorry, wenn ich das so sage, aber das war halt so meine Intention gewesen. Und dann hat zum Glück mir Simon damals und ich glaube, der Alex war es gewesen von Scholarbook, haben mich so ein bisschen an die Hand genommen, haben gesagt, okay, das sind die besten Offers, die du hast. Da würde ich mehr mit den Coaches reden. Und ja, im Endeffekt bin ich dann nach Cincy gekommen. Das ist ein relativ gutes Track-and-Field-Programm. Also die haben nicht nur Cross-Country, sondern auch Track-and-Field.
Mhm.
Hatten auch ein paar gute Deutsche quasi im Angebot gehabt. Wir hatten tatsächlich sogar die jetzige Meisterin, deutsche Meisterin im Dreisprung, war bei uns an der Uni gewesen für eine Weile auch.
Ah, oh, okay.
Und wir hatten auch einen, der ist in Berlin 2018 einen Stabhochsprung für Spanien hat er gemacht, und war Zweiter gewesen bei NCAAs und das ist echt schon nicht einfach. Also war eine ganz gute Uni gewesen. Zum damaligen Zeitpunkt war das Cross-Country-Programm aber echt nicht gut und das wusste ich nicht, weil ich wusste noch nicht mal, wie ich da Research mache und gucke, okay, wie gut ist die Uni eigentlich. Ich habe einfach nur auf das gehört, was Simon gesagt hat zu dem Zeitpunkt, weil ich einfach nur irgendwas machen wollte. Und ja, das wurde mir dann halt später erst bewusst, dass das Track-Programm ganz gut ist, aber Cross-Country. Also als ich hingekommen bin, war quasi der schnellste Läufer ein 9-Flat-Hindernisläufer, der 14,50 gelaufen ist oder 14,53 auf 5000, was natürlich nicht schlecht ist, aber meine PB war so, zu dem Zeitpunkt natürlich 14,20 und ich wollte schneller werden. Und wenn die andere schnellste Person 14,53 läuft, dann ist es ein bisschen schwierig mit dem Training und da halt sich so abzustimmen.
Ja. Vielleicht können wir mal ganz kurz für die ZuhörerInnen das erklären. Also es gibt Universitäten, die im Prinzip in Anführungsstrichen nur diesen Fokus auf das Cross-Country-Running haben. Mhm. Und das ist ja dann abgeschlossen irgendwie im September, naja, November ungefähr, oder? Das geht irgendwie von August bis November, Dezember ist dann immer das Finale.
August bis November geht das.
Und das ist im Prinzip für viele deutsche Läufer, Läuferinnen dann uninteressant, weil wenn es dann kein Track-and-Field-Programm gibt, dann müssen sie im Prinzip die Zeit überbrücken, bis dann die nächste Cross-Season wieder losgeht, oder wie wird, genau, erklär das mal ganz kurz.
Also es gibt tatsächlich auch, also es gibt Programs, die haben einen ganz harten Fokus auf Cross-Country, und dann gibt es nochmal Programs, die haben gar keinen Track. Das heißt, gutes Beispiel ist zum Beispiel Temple University in Philadelphia, ist echt eigentlich ein gutes Programm. Da waren noch einige Deutsche gewesen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Die haben aber nur Cross-Country. Das heißt, du sitzt quasi Januar bis Juni rum und machst nichts.
Also du kannst spielst American Football.
Ja, wenn du das kannst, aber gut, du bist ein schmächtiger Läufer, das klappt nicht so einfach. Das heißt, du bist zwar in Philadelphia, bist in einem guten Team drin, aber das Einzige, was du machst die ganze Zeit, ist halt rumsitzen und halt unattached bei Wettkämpfen mitlaufen. Aber du wirst nie irgendwelche Meisterschaften mitlaufen können. Und es tut halt schon weh. Ich meine, du kommst ja, ein Grund dafür ist halt, du kommst hin, um zu laufen, um Wettkämpfe zu haben, um auf einem hohen Niveau dich zu messen. Und ja, das ist halt dann halt keine Option. Also zumindest für mich war es keine Option, sowas zu machen.
Ja, jetzt hat sich aber trotzdem deine 5000 Meter Bestzeit, 10 Kilometer auch, hat sich alles extrem gut entwickelt für so einen Spätstarter, sage ich jetzt einfach mal. Wie kam es dann dazu? Weil gerade eben, wo du aufgehört hattest zu erzählen, klang es eher so, dass du jetzt keine große Trainingsgruppe zum Beispiel hattest, wo du viele Läufer hattest, mit denen du dann zusammenlaufen kannst.
Ja, nee, so war es auch gewesen. Ich würde von mir selbst, klar ist immer ein bisschen blöd, wenn man sich über sich selbst sowas sagt, aber ich würde von mir sagen, dass ich relativ ambitioniert bin, nur immer halt das Problem hatte, dass mich niemand so richtig an die Hand genommen hat und gesagt hat, so, Aaron, du läufst jetzt echt mal jeden Tag in der Woche, du machst das, du machst dies, du dehnst dich, du machst Krafttraining, du ernährst dich richtig. Das hat mir halt niemand wirklich gesagt, wie auch. Ich war damals halt nicht so wirklich im Fokus gewesen, als ich noch in Deutschland war. Und dort
hattest du da keinen Heimtrainer oder so? Also das ist ja eigentlich die Aufgabe, wenn, also ich wollte sowieso vorhin schon mal einhaken, ja. Wie es überhaupt dazu kam, dass du, obwohl du mit der Schule fertig warst, dann immer noch Bock hattest auf Laufen, weil ich kenn's halt aus der Vereinsarbeit hier, dass ganz, ganz viele so zur Abiturzeit, also vorher schon, dann den Dropout haben, gerade Athleten, die jetzt eben halt nicht irgendwie bei Landesmeisterschaften weit vorne sind oder mal den Fokus haben können, bei deutschen Meisterschaften sich zu qualifizieren, und viele sagen ja auch, ja gut, dann werde ich irgendwie Vorletzter bei deutschen Meisterschaften. Das würde ja eigentlich für viele schon heißen, okay, ich lasse es jetzt ganz sein, weil keine Ahnung, ja, weil sie halt einfach sagen, okay, dann ist es mir das irgendwie nicht wert, diesen Aufwand zu betreiben. Und das hast du ja, du hast dich ja trotzdem, obwohl du jetzt nicht so der Überflieger gewesen bist, hast du dich trotzdem auch nach dem Abitur dafür entschieden, dann weiter zu trainieren. Und ich hätte jetzt halt gedacht, okay, das war bestimmt, weil du auch da in der Nähe von Frankfurt eine coole Trainingsgruppe hattest, einen guten Trainer hattest. War dem so, oder wie war die Situation dann dort in Frankfurt für dich?
Also ich bin Anfang 2017 nach Hanau gewechselt in den Verein. Und man muss sagen, Hanau ist ein super Verein, sehr herzlich, sehr familiär. Also ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, sowas zu machen. Ich wollte nicht irgendwo hin, wo man eventuell halt Geld bekommen würde, aber wo es am Ende des Tages halt du Leistungsdruck hast und vielleicht nicht so den netten Umgang hast. Ich habe mich auch, der Trainer ist, der Sascha Arndt, ich kann mich an, also ich kenne ihn jetzt echt schon sehr, sehr lange und seit 4 Jahren jetzt auch echt gut. Ich kann mich an kein einziges Mal erinnern, wo wir eine Meinungsverschiedenheit hatten. Und das hat schon was zu bedeuten, weil ich bin manchmal nicht ganz einfach. Aber wir sind immer super miteinander ausgekommen. Die Sache ist halt, die Gruppe dort ist relativ groß und das Trainingskonzept ist eher so, dass man selber sehr viele Freiheiten hat und er schon so ein, halt auch nicht jedem individuell quasi einen Plan schreiben kann. Ich richte mich sehr viel nach dem, was er sagt. Ich frage auch oft nach, aber er ist auch selber noch, er hat jetzt ein kleines Kind noch, er ist selber noch Lehrer an der Grundschule, das heißt, er macht das alles ehrenamtlich. Ich verstehe auch vollkommen, wenn er da keine Zeit hat, quasi noch mehr Zeit darin zu investieren. Und wie gesagt, in den USA, die Coaches, die machen das, die verdienen damit $50,000 im Jahr, die machen das nicht ehrenamtlich, das ist deren Job und auch nur deren Job. Und da ist natürlich dann auch viel mehr Feuer unterm Hintern, weil die geben dir ein Scholarship, das gut und gerne $40,000 sind im Jahr. Die wollen schon, dass du gut abschneidest und die wollen das auch um jedes Mittel, klar, weil deren Job hängt so ein bisschen davon ab. Mhm. Und da wurde ich halt dann erst so richtig halt in die Richtung gepusht, dass ich auch wirklich durchziehe. Nichts wird geskippt, wenn es regnet, scheiß drauf, du machst es trotzdem. Wenn es kalt ist, erst recht nicht. Wenn du kannst mal unmotiviert sein, aber lass dir einer nicht wissen und ziehst trotzdem durch.
Also klingt so ein bisschen nach einer eisernen Hand.
So war es gewesen, genau.
Ja?
Ja. Ja, aber hat mir ja gut getan.
Ja, naja, offensichtlich. Was waren Trainings inhaltlich oder insgesamt, wie hat sich das Training unterschieden von dem, was du vorher gemacht hast? War es einfach nur mehr, schneller, alles an allen Stellschrauben gleichzeitig gedreht oder gibt es so einen spezifischen Punkt?
Ich würde sagen, erstmal, der erste Unterschied war, dass ich echt konsistent über, also ich muss echt sagen, dass, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, das ist schon krass, aber ich habe mein erstes Semester nur 90 Kilometer pro Woche gemacht. Das ist eigentlich gar nichts. Also für das Niveau auch. Aber ich hab's halt kontinuierlich gemacht. Ich habe echt jede Woche halt meine 90 Kilometer gehabt. Und das war was anderes, als wirklich regelmäßig gelaufen bin und auch jede Woche 2 Workouts hatte und einen Long Run. Und halt einen Off-Day. Und die zweite Sache war so, dass wir auch das Krafttraining durchgezogen haben. Also ich war auch vorher im Fitnessstudio angemeldet, hier in Deutschland im McFit, aber ja, weißt ja, wie es ist. Wenn du keine Ahnung hast von nichts, gehst du dahin, gehst du bis an die Bizepsmaschine, machst deine 40 Kilo Hantelbank und dann ist auch gut. Aber da ist kein roter Faden dahinter. Und dort wird halt echt alles, also es gibt auch extra Lift, Coaches für die Lifts in den USA. Mhm. Wo du die dich quasi instruieren und die nur dafür da sind, dass du quasi als Läufer dein Krafttraining machst. Und das hat mir, glaube ich, auch noch was gebracht.
Okay, ja, krass. Also, ja, einfach alles professioneller, ne? Kann man so unterm Strich dann wahrscheinlich sagen.
Und wie ist das Zusammenspiel mit Heimtrainer, den du jetzt in Hanau hast, und dem Coach an der Uni? Trainierst du bei dem einen in Deutschland und bei dem anderen in den USA, oder?
Genau, so würde ich sagen. Also der Coach in den USA, der tut sich irgendwie ein bisschen schwer. Ich weiß nicht, ob er das macht. Also ich glaube nicht, dass er es aus Desinteresse macht. Aber sobald ich in Deutschland bin, hält er sich eigentlich immer raus, weil er halt sich denkt, okay, Aaron macht schon sein Ding und der hat ja seinen Trainer dort und ich will ja nicht dazwischen funken. Das heißt, ich trainiere quasi wirklich in Deutschland nach dem deutschen Trainer. Aber sobald ich meinen Fuß auf amerikanischen Boden setze und ich nicht nach der Pfeife tanze, halt vom USA-Trainer, dann gibt es Probleme. Nee, also es ist halt wirklich so, also da muss ich mich sofort dran halten. Und dann gibt es auch kein Wenn und Aber.
Bei was für Wochenumfängen bist du jetzt im Moment so angekommen?
Also ich hatte ja durch ein paar blöde Gegebenheiten, war ich sehr lange in den USA gewesen jetzt, von Januar bis Mitte Juni. Mhm. Und dort hatte ich halt die Möglichkeit, keine Wettkämpfe zu machen, aber trotzdem kontinuierlich zu trainieren. Mhm. Und da bin ich tatsächlich dann von selbst, hab mit den ganzen Amerikanern trainiert, die noch halt in der Stadt waren und die nicht nach Hause gefahren sind. Und dort habe ich dann quasi, bin ich von selbst hoch auf ja, so 130 Kilometer pro Woche, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger.
Das heißt, du hast eigentlich die ganze erste oder in Deutschland erste Covid-Welle dann in den USA verbracht. Genau. War das der Grund, warum du dann auch nicht früher zurückreisen konntest, oder? Ja, waren das andere Gründe?
Okay, ich sag's jetzt einfach mal so dazu. ist ein bisschen blöd, aber ich habe in New York meinen Pass verloren. Kann okay. ich nicht empfehlen, weil da war auch mein Visum drin gewesen.
Oh.
Und ja, versuch mal ohne Visum durch den durch die Security zu kommen. Es tut weh, und zwar im Geldbeutel. Also die haben mir $600 abgezogen, dafür, dass ich ohne Papiere bin, erstmal. Das war nicht so toll. Und dann kamen noch diverse andere Kosten auf mich zu. Also ich habe die ganze Zeit nur geblecht dafür, dass ich den verloren habe. Ich kann es mir bis heute nicht erklären, wie es passiert ist. Ich hatte halt zwei Jacken. Es war richtig scheiße. Also ich hatte zwei Jacken übereinander an, und er muss aus einer Jacke, ich war in der letzten Reihe von Flugzeug gewesen, der muss aus einer Tasche rausgerutscht sein und zwischen Sitz und Wand von der letzten Reihe. Und dort muss er in so einem Schlitz gewesen sein, dass ich den nicht mehr gesehen habe. Und sobald man das Flugzeug verlässt, darf man nicht mehr drauf. Und selbst wenn ich den noch gefunden hätte, hätte es mir nichts gebracht, weil ich durfte ja nicht aufs Flugzeug drauf. Und Ende der Geschichte ist, der Pass wurde nicht gefunden, ich musste halt einen neuen beantragen, und so lange habe ich halt in den USA gewartet. Und genau, ich habe dann quasi die ganze erste Covid-Welle gar nicht mitbekommen. Und in den USA, sagen wir es mal so, ist ein bisschen liberaler, die Leute juckt es leider nicht so sehr, solange sie nicht selber betroffen sind manchmal. Das heißt, ich habe davon wenig mitbekommen. Das einzige Mal tatsächlich, dass ich eine Maske tragen musste in den USA, war beim Friseur, als die Friseure wieder aufgemacht haben.
Das ist der Zeitpunkt, wo ich hier in Deutschland keine tragen musste. Der Friseur hat sich nicht so ganz für die Maske interessiert.
Echt? Ja gut, tatsächlich war es nur da wichtig, aber man musste auch nur so ein bisschen über den Mund ziehen, und dann so, wenn die Nase frei war, juckt.
Ja, das ist ein bisschen lockerer.
Ja, genau. Und dann bin ich aber zurückgekommen im Juni nach Deutschland, und das erste, was ich gemacht habe, ist halt zu O2 zu gehen, um meine mobilen Daten wieder einzurichten. Und ich komme dann rein, ich sehe, dass in jedem Laden Leute Masken tragen. Und ich so, oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Also ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. Und gehe ich rein, ziehe mir halt die Maske rüber. Ich habe halt keine Ahnung. Ich war halt, wie gesagt, 6 Monate weg gewesen. Es war so ein bisschen wie ein Kulturschock. Und das Erste, was ich gesagt bekomme, ist, Maske richtig rüberziehen. Und ich so, hä, ich habe sie doch über den Mund. Der so, nein, über die Nase. Und ich so, ja, okay, alles klar. Und dann stehen wir so vor dem Pult. Er gibt meine Daten ein. Und der so, kann sie vielleicht ein bisschen Abstand nehmen? Ich so, ich stehe doch 1 Meter entfernt. Und der so, nein, 1,5 Meter. Und ich so, mein Gott, ja, okay.
Ja, krass. Das ist aber echt interessant, wie das so in den USA so gar nicht ankam. Ne? Also bei uns war das ja...
Ja, das ist ja normal.
Das klärt auch mal so ein bisschen auf, ne? Warum USA auch irgendwie so hohe Sterberate auch am Anfang hatte. Ne?
Ja. Ich muss echt sagen, da wo ich gewohnt habe, war es zu dem Zeitpunkt echt verhalten. Also da wurde sehr von Covid verschont, auch weil der Gouverneur, glaube ich, von Ohio relativ schnell Maßnahmen hat folgen lassen. Aber trotzdem, also so wie die jungen Leute sich da angestellt haben, keine Ahnung, also ich habe gesehen, wie die Leute wieder im Mai zu 15 an Biertischen saßen, in Bars und aus den gleichen Bierpitchers getrunken haben und sowas. Das war halt im Mai gewesen.
Aber es hatte bestimmt jeder seinen eigenen Strohhalm mit dabei, oder?
Nee, nicht ganz, in den meisten Fällen eher nicht, leider.
Ja, naja, gut, okay, so sind die Länder da, denke ich, sehr, sehr unterschiedlich für Athleten, die irgendwie Uni und den Sport verbinden wollen, sicherlich nahe am Optimalen dran. Ich denke, es gibt in der Welt keine bessere Möglichkeit, das zu kombinieren. Ja. Von den Sachen, die ich gehört hatte. Und ich hatte ja auch mit und habe ja auch immer noch mit, bin ja recht eng verbandelt mit Scholarbook. Und habe da so einiges schon mitbekommen, so von daher. Ja,
wir müssen vielleicht auch mal aufklären, von welchem Simon hier immer die Rede ist.
Simon Stützle habe ich vorhin mal so dazwischen gerufen.
Ja, aber wissen das alle, dass Simon Stützle ist quasi der Mann hinter Scholarbook oder der Kopf von Scholarbook. Der selbst sehr erfolgreiche Läufer ist jetzt auch eine 63 dieses Jahr gelaufen, Sub 4 gerannt, 13:41, 28, lüg mich nicht an, paar 50.
Weiß ich nicht.
Und der hat schon einigen Deutschen, glaube ich, zum erfolgreichen Studium und vor allem so einen Push für die Laufkarriere verholfen in den letzten Jahren mit Scholarbook. Oder wie siehst du das, Aaron, prinzipiell?
Nee,
USA versus Deutschland, also auf jeden Fall schon.
Ja.
Wenn du es machen kannst, mach's, oder?
Also genau, es ist jetzt kein Erfolgsgarant, in die USA zu gehen. Es gibt auch viele, die kommen mit dem System halt nicht zurecht, aus welchen Gründen auch immer. Aber wenn du Potenzial hast, aber noch nicht die Ressourcen, aus welchen Gründen auch immer, kann ich immer nur empfehlen, das in Anspruch zu nehmen, wenn du die Chance hast. Die hast du nur einmal im Leben, leider, weil das ein bisschen kompliziert ist mit den Regeln, wann und wie du in den USA laufen darfst. Das ist nämlich nur unmittelbar nach dem Abitur. Und ja, genau, also es ist nicht so, dass dann jeder da zum Superstar werden würde oder dann er plötzlich ins Nationalteam läuft oder so oder noch besser. Aber wie gesagt, ich würde jedem, der nicht super Heimweh hat, einfach mal das empfehlen, das anzugehen. Es gibt für jeden irgendwie eine Uni, die Interesse haben wird. Und ja, also da wirst du echt viel besser gefördert als in Deutschland.
Ja. Mittlerweile steht bei dir eine 13,42 über 5 Kilometer mit 28,46 über die 10 und jetzt in Dresden eine 62,32. In den USA wirst du ja zumindest bei den Bahnwettkämpfen wahrscheinlich meistens die 5000 gelaufen sein. Korrigiere mich, wenn es nicht stimmt.
Ich glaube auch ein paar Zehntausende, wenn mich nicht täusche.
Ja, ein paar. Aber meine Bestzeit ist, also die USA-Bestzeit ist nicht so gut.
Ja, die ist auch 29, 12 oder so?
34. Die 12 sind aus
Elfen
immer noch in Schweden.
Ah, okay. Ja.
Genau.
Wo siehst du deine Laufkarriere hingehen, beziehungsweise wo soll der Fokus so in den nächsten Jahren bleiben? Weiterhin auf der Bahn oder willst du jetzt dann auch, wie doch einige, relativ schnell auch zum Marathon dann auf die Straße?
Also, ja, ich werde schon seit Jahren gefragt, wann gibt es denn endlich den Marathon, das Debüt bei dir?
Das wird man immer gefragt, oder? Von allen Bekannten.
Sobald man 10 Minuten am Stück laufen kann, heißt das, wann ist der Marathon dran? Hä? Wann läufst du Marathon unter einer Stunde? Hm? Wann ist das möglich? Und
gib doch mal Gas, also.
Ja, lauf einfach schneller. Warum ist das so schwer? Und ja, keine Ahnung, ich habe es immer weiter hinausgezögert und jetzt in den USA erübrigt sich das eigentlich sowieso, weil wir maximal 10 Kilometer, also 10.000 Meter laufen und zwar auf der Bahn oder halt Cross-Country. Ich würde jetzt auch gerne noch, das ist jetzt nochmal eine andere Thematik, aber ich würde jetzt auch gerne noch nächstes Jahr fertig machen und dann noch ein Jahr dranhängen. Das heißt, bis 2022 bin ich sowieso in den USA und laufe halt Bahn.
Okay.
Ich habe da auch noch einige Ziele. Also ich will unbedingt gerne mal, ich weiß, dass ich kein Mittelstreckler bin, aber ich will unbedingt die Meile unter 4 laufen. Ich weiß, dass ich das drauf habe. Ich brauche nur das richtige Rennen. Und ja, also ich habe noch so ein paar Sachen auf meiner Bucketlist. Ich würde gerne unter 13,30 laufen. Ich würde gerne deutlich unter 8 Minuten laufen, die 3000 Meter. Ich würde gerne möglichst tief in den 28-Minuten-Bereich kommen. Also ist alles jetzt so short-term gesehen. Und bevor ich das nicht so geschafft habe, sehe ich eigentlich meine Zeit noch auf der Bahn. Ich hoffe mal, dass das was wird alles mit diesen Zielen und ich mich dann nach und nach eher dem Straßenlauf widmen kann, weil ich denke, da liegt am Ende des Tages meine richtige Stärke.
Ja, das hat man jetzt ja gesehen bei den 62 Minuten. Das ist ja schon ein Brett auf jeden Fall. Wenn ich dich fragen darf, welchen Schuh hast du getragen?
Ich habe den Adios Pro getragen.
Okay.
Adios, genau.
Du bist auch Adidas-Athlet, oder? Glaube ich.
Ja.
So ein bisschen.
Genau, also.
Wie kann man so ein bisschen Adidas-Athlet sein?
Sagen wir es so, ich versuche es mal richtig auszudrücken. Im Moment ist es noch nicht erlaubt, in den USA gesponsert zu sein. Und sagen wir so, die Adidas-Produkte gefallen mir am besten, mit denen komme ich am besten zurecht. Deswegen bin ich auch mit dem Adios Pro gelaufen. Und
das hast du ja, schön also, gesagt.
Ja, finde ich auch. Und aber ich würde nie im Leben etwas tragen, was mir nicht passt. Also wenn mir eine Marke nicht gefällt, die können mir noch was bieten, dann komme ich damit nicht zurecht, ich werde nicht darin laufen. Ich kann aber wirklich über den Schuh sagen, genauso wie ich über andere Schuhe von anderen Marken sagen würde, wenn sie gut sind, wenn mich Leute das fragen, ja, diese Schuhe sind gut. Ich werde auch oft angeschrieben, ja, Aaron, was kannst du mir für Sachen empfehlen? Ich sage dann immer die Wahrheit, die Spikes von der Marke sind gut, die könntest du mir angucken und es ist vollkommen egal und es ist alles objektiv, was ich dir gerade sage, weil ich, keine Ahnung, ich könnte mich da nicht verstellen, was sowas angeht. Nee, der Schuh ist einfach klasse gewesen. Ich habe auch schon mal den Nike-Schuh getragen, Test, der war auch gut gewesen, hat mir auch sehr gut gefallen. Aber für mich hat auch der Adidas-Schuh da perfekt funktioniert.
Was trägst du an der Uni?
An der Uni, wir werden von Under Armour gesponsert.
Okay.
Das heißt, unser Gear ist komplett Under Armour.
Und was ist Worst Case für die Schuhe, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das Gear ist, die Sachen, Klamotten sind viel geiler in den USA als in Deutschland. In Deutschland gehen die Klamotten irgendwie gar nicht. In den USA sind die aber echt geil, die Klamotten. Gehen auf jeden Fall fit. Schuhe, aber wie du halt gerade gesagt hast, die sind halt echt absolute Kacke. Die Spikes sind von Nike nachgemacht, aber halt nicht schlecht. Die Cross-Country-Spikes sind auch nicht so geil. Deswegen hat die Uni uns freigegeben, dass wir Schuhe tragen können, die wir wollen.
Ah, okay. Krass.
Müsst ihr die dann selbst zahlen oder kriegt ihr die dann irgendein Budget?
Ja, genau. Also wir haben irgendwie 2 Trainingsschuhe pro Jahr frei plus noch einen Spike-Schuh. Wir haben die mit ASICs, deswegen kriegen die meisten ASIC-Schuhe, also Nimbus, DS Trainer, DS Racer, GT, Schlag mich tot 2000. Das laufen die meisten. Ich bin aber nicht, komme nicht so gut mit diesen Schuhen zurecht. Deswegen habe ich nachgefragt, ob ich nicht eigene Schuhe oder ob ich nicht Schuhe bestellen darf über die Uni, mit denen ich besser zurechtkomme. In meinem Fall ist es der Adidas Boston, mit dem komme ich super zurecht. Den laufe ich schon seit, keine Ahnung, seit 5, 6 Jahren. Habe ich mich schon etliche Male selber gekauft. Und dann habe ich halt gefragt, ja, der Schuh geht für mich. Ich finde, der Schuh ist super flexibel, einsetzbar. Könnt ihr mir eventuell diesen Schuh bestellen? Und es ging dann auf jeden Fall auch okay. Und die Uni stellt mir halt den Boston dann zur Verfügung.
Das ist ganz cool, dass du dann da so Freiheiten hast. Das ist ja nicht an jeder Uni so. Es ist oft Adidas oder Nike und dann oder New Balance und dann gibt es auch keinen Ausweg bei vielen.
Nee, die haben halt selber eingesehen, dass Under Armour halt schuhmäßig gar nicht geht.
Potenzial nach oben wahrscheinlich hat.
Genau, so muss man es ausdrücken. Potenzial nach oben, genau. Also ich denke, die Sachen, die Produkte sind in letzter Zeit besser geworden, aber trotzdem sind sie noch nicht so ganz da, wo die Konkurrenz ist und man will ja auch keinen Wettbewerbsnachteil haben.
Macht Sinn. Sagt es mal den Adidas-Athleten in den letzten 2 bis 3 Jahren, dass man keinen Wettbewerbsnachteil haben möchte, vor allem bei Straßenläufen. wie kam es denn dazu, dass du mit Richard zusammen trainiert hast? Und wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr euch auch schön abgewechselt, Tempo, arbeitmäßig in Dresden? Genau, erzähl doch auch gerne mal, wie der Lauf gewesen ist. Und das ganze Event, weil ich habe nur 1, 2 Instagram-Stories gesehen und das waren ja wirklich viele sehr, sehr gute Zeiten. Können wir dann auch auf jeden Fall gleich nochmal dazu zu sprechen kommen, wer dann noch so abgeliefert hat. Aber vielleicht zuerst nochmal deine Eindrücke.
Also Richard habe ich kennengelernt. Also klar, Richard kennt man seit Jahren in der Szene. Für mich ist er unbestritten der beste deutsche Bahnläufer seit einiger Zeit. Ist einfach meine Meinung und ich will ihm jetzt auch keinen Honig um den Mund schmieren, aber für mich ist es einfach so, die Zeiten sprechen für sich, die er gelaufen ist. Ich dachte halt immer, das ist halt so jemand gut. Also auch noch letztes Jahr, als ich DM gelaufen bin in Berlin und 10. wurde, dachte ich auch so gut. Das ist halt absolut der Pro. Da werde ich so schnell nicht hinkommen. Und dann war ich jetzt halt im September in Berlin gewesen nochmal für den 10er. Mhm. Und einen Tag später war um die Siegessäule dieses Event, was vom SCC genau organisiert wurde, ja. Diese 2-Stunden-1-Minuten-Challenge. Und dort ist er halt mitgelaufen. Und da haben wir uns noch an dem Abend von dem Event uns getroffen bei einem Läufer, waren wir dann in Schöneberg zu Hause gewesen und da war er auch dort gewesen, also zufällig war ich noch mit dem Johannes Motschmann gewesen und der Crew und da habe ich halt das erste Mal mit ihm gesprochen, habe gemerkt, ja, der geht eigentlich voll okay und ich dachte halt immer, das ist vielleicht schwierig mit Leuten zu reden, die halt so viel besser sind, weil die sind vielleicht sehr von sich selbst überzeugt, aber war gar nicht der Fall gewesen, also wir konnten ganz normal reden und ich fand ihn sehr, sehr sympathisch und dann habe ich, so wie es man halt normalerweise sagt, ja, gesagt, ja, wenn du mal in Frankfurt bist, dann sag mir Bescheid, dann laufen wir zusammen und dann hat er halt gemeint, hier, wie es der Zufall so will, bin ich nächsten Monat 2 Wochen in Frankfurt. Nicht so, willst du mich jetzt verarschen oder stimmt das? Und er meinte so, nee, ich bin schon dort. Ich habe mir auch schon ein Haus angemietet für die Zeit. Haus
gekauft, ich habe mir auch schon einen Wolkenkratzer gekauft.
Genau, er hat es einfach den Wolkenkratzer gegönnt. Auf jeden Fall war ich dann erstmal voll happy gewesen, dass er rüberkommt. Und ich dachte so, boah, geil, also das kann ja was werden. Das wird mich unglaublich motivieren, mit ihm zusammenzulaufen. Und so ist dann auch gekommen. Wir haben dann 2 Wochen echt gut miteinander trainiert. Ich habe ihn besser kennengelernt. Ich habe ihm so ein bisschen meine Home-Trails gezeigt. Er hat mir ein bisschen was über die Magie hinterm Laufen erzählt. hat mich wirklich so ein bisschen, so wie so ein Mentor, muss man sich das vorstellen, hat mir schon so ein paar Dinge gezeigt und erzählt, die ich mir vorher gar nicht so bewusst gewesen bin. Hat mir so ein bisschen Einblick gegeben, wie es so ist, wenn man so als ja, professionell läuft und wie das auch finanziell aussieht und keine Ahnung. Also Dinge, die ich als quasi Amateur, so wie es ja leider noch ist, noch gar nicht so richtig kenne.
Ja, ist halt mega wertvoll, glaube ich, wenn man diese Insights dann bekommt.
Ja.
Und Richard ist ja wirklich ein sehr, sehr angenehmer Typ, von daher.
Ja.
Er ist ja auch einfach vollkommen auf Augenhöhe. Also der, überlegt man, der 27-30 Rand, da denkt man, der ist so zwei Klassen weg so und ist trotzdem halt ganz gechillt immer. Ne? Er hat es ja im Podcast das letzte Mal erzählt, vor ein paar Jahren, da hat er mich irgendwie angeschrieben gehabt, ja, du läufst doch auch da und da, kann ich später mit dir da hinfahren? Das war Heusden, glaube ich, 2015. Dann ist der Richard dahin mit mir hingefahren am Abend noch, weil sein Trainer schon den ganzen Tag da war und ist da seine 13-10 Grand damals.
Ja, also, ja, genau so ist er.
Ja.
13-10 spricht ja schon für sich, das ist ja eine unglaubliche Zeit einfach. Und ja, dann habe ich ihm, ich wollte ursprünglich, hatte ich die Schnapsidee noch, in Valencia Halbmarathon zu kommen. Ja, konnte man gleich vergessen. Da hätte ich mich im März melden müssen dafür. Ging halt dann nicht mehr. Und dann habe ich halt gesehen, dass noch was in Dresden stattfinden soll. Hatte ich im ersten Moment keinen Bock drauf. Aber dann nach und nach hat sich dann so ergeben, dass es halt irgendwie nicht mehr Wettkämpfe gibt. Da habe ich mir gedacht, also umsonst will ich jetzt auch nicht laufen. Ich würde schon gerne nochmal meine Chance nutzen. Und das ganze Training, das ich jetzt mit dem Richard zusammen gemacht habe, auch nutzen. Und da habe ich halt ihm gesagt, hey, was würdest du davon halten, wenn du auch in Dresden läufst, weil ich würde gerne laufen. Und ich bin jetzt gerade einen Zehner gelaufen, aber einen halben bin ich seit Hannover 2017 nicht mehr gelaufen. Da bin ich eine 1:08:19 netto gelaufen. Mhm. Also es ist Ewigkeiten her, ich war ein ganz anderer Athlet. Ich würde gerne wissen, was da halt geht, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht das perfekte Halbmarathon-Training gemacht habe jetzt vorneweg. Und bei ihm hat es halt ganz gut reingepasst, nochmal einen halben zu laufen, jetzt vor Valencia. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir das an, dann laufen wir beide den halben.
Wie war denn die Stimmung so in Dresden? Also wie gesagt, von außen sah alles cool aus, waren ja auch die gleichen Organisatoren mit dabei wie bei den Events in Berlin.
Christoph Kopp, ne?
Da draußen, genau, Christoph Kopp auch wieder alles auf die Beine gestellt. Ja, genau, erzähl.
Muss man auch mal sagen, ohne Christoph Kopp wäre dieses Jahr in Deutschland wenig gelaufen. Also, Kobo ist ja immer ziemlich gechillt und alles, aber letzten Endes hat er es voll im Griff. Also, der ist halt routiniert und der hat schon jetzt da die Berliner Rennen organisiert, das da organisiert. Und wenn man überlegt, die besten Zeiten waren jetzt alles, oder die einzigen Zeiten eigentlich, die bei uns gerannt wurden, fast, kommen von ihm. Regensburg noch ein bisschen, auf jeden Fall, mit den Bahnzeiten, mit den Bahnläufen dann.
Ja.
Aber hängt im Prinzip an einer Person, ne? Oder
auf jeden Fall an
zwei, drei Personen in ganz Deutschland.
Ja.
Ja. Also genau, ich fand das Event eine coole Sache. War sehr organisiert gewesen, alles ist alles sehr gut abgelaufen. Zum Lauf selbst, ich glaube, ist noch ganz interessant zu sagen, wir sind halt, Richard und ich haben uns abgesprochen, dass wir schon unterm Dreierschnitt loslaufen wollen. Und es war auch mein Ziel gewesen. Ich dachte mir, gut, ich bin jetzt eine 28 noch was gelaufen auf 10. Ich kann es mir auf jeden Fall leisten, eine 29 hoch anzugehen und nicht einzugehen an einem normalen Tag. Dann haben wir es halt gemacht. Es gab dann ganz schnell so eine Vierergruppe von vier Athleten. Einen habe ich schon mal auf Instagram gehört, der ist so ein bisschen Fame anscheinend. So ein Holländer, glaube ich. Der ist da mitgelaufen.
Für den Namen gerade nicht.
Ich weiß, der Björn Koremann.
Genau.
Ja.
Ja.
Der hat auch eine ähnliche Entwicklung wie du hingelegt. In seine Bestzeit war letztes Jahr noch 30-20, glaube ich.
Krass.
Das ist ja dann einfach mal so doppelt gelaufen und ein ganz Stück schneller. Krass.
Eine Minute schneller, doppelt fast, ne?
Ja. Genau, dann hatten wir da eine Spitzengruppe und irgendwann mal so nach 10 Kilometern, bei mir ist die Sache halt, ich muss mich so sehr aufs Laufen konzentrieren. Wenn ich irgendwie den Fokus verliere, dann komme ich mit der Atmung durcheinander und dann habe ich das Gefühl, ich kollabiere. Das heißt, die ganze Zeit habe ich gestarrt nach vorne, hatte mein grimmiges Gesicht aufgesetzt und habe einfach nur mich aufs Laufen konzentriert und darauf, dass ich einen Fuß von anderen bekomme.
Aber ist auch geil, wenn man so einen Fokus hat, oder?
Ja, nee, aber bei mir geht es nicht anders, sonst habe ich echt Probleme, da reinzufinden.
Okay.
Genau, und dann nach einer Weile hat Richard zu Recht sich bei den beiden beschwert, ja, geht doch mal nach vorne, ihr lutscht nur bei uns hinten, aber ihr macht selber kein Tempo und es kann ja wohl nicht sein, dass wir hier die ganze Tempoarbeit für euch machen und ihr euch hinten, ihr euch da hinten haltet. Und ist der Björn, die hatten sich dann wirklich diskutiert, wir laufen da, keine Ahnung, 12 Kilometer sind wir schon gelaufen, unter 3 Schnitt und dann fängt Richard an, mit dem Typen da zu diskutieren. Und ich so, oh Gott, bitte, 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 konzentriere dich aufs Laufen, bitte, ich will jetzt keinen Fehler machen. Jetzt wird es gerade ein bisschen anstrengend. Und
ja, aber es ist ja für Richard ein Tempo, bei dem man auch sprechen kann. Also.
Ja, nee, also bei ihm ging es klar. und dann hat er halt echt 2 Minuten lang mit ihm diskutiert und irgendwann hat der Björn dann halt gesagt, okay, ich gehe jetzt nach vorne. Und ist dann irgendwie 2 Runden vor uns vorne weggelaufen. So richtig random einfach. Der Schwede mit diesem super langen Namen, den ich nicht aussprechen kann.
Mohamed Reza Abutarabi. Abutarabi, Entschuldigung. Ich muss aber ganz kurz, ich muss zugeben, ich habe hier die Ergebnisliste vor mir liegen.
Trotzdem gut abgelesen. Der hat sich nicht dazu geäußert. Der ist einfach weiter hinter uns gelaufen. Und ja, aber im Endeffekt sind Richard und ich echt eigentlich 90% der Strecke abwechselnd gelaufen, haben uns halt geteilt. Dann war der Schwede, der Holländer hat noch 2 Runden vorne circa oder 1,5.
Wie lang war eine Runde?
Genau 2,5 Kilometer.
Ah, okay.
Genau, also ja, nee, ich glaube, der Dings war maximal 1,5 Runden vorne, der Holländer. Und auch nur nachdem wir mehrmals das Tempo verschärft haben, und Richard halt was gesagt hat. Der Schwede hat sich auf jeden Fall vornehm zurückgehalten, wurde dann am Ende noch Dritter, nur 7 Sekunden hinter mir, was echt enttäuschend ist, weil, keine Ahnung, wenn man auf dem Niveau läuft, dann finde ich, sollte man die Eier haben und auch das Know-how, sowas nicht zu machen. Und ich wusste halt nicht, wie der aussieht, der Typ, was daran lag, weil er wirklich das gesamte Rennen an meinen Haxen geklebt hat. Er war kein einziges Mal vorne. Dann läuft er diese Zeit quasi mit 3 Edel-Pacemakern die ganze Zeit, ja. Mindestens 7 Sekunden hinter mir. Hätte er mich noch überspult am Ende, mein Gott, also ey, ich hätte ihm was erzählt.
Ja, ist uncool, wenn es ein Rennen auf die Zeit ist. Eine Meisterschaft ist natürlich was anderes.
Ja.
Aber das ist ja auf jeden Fall ein bisschen uncool. Hatte ja, glaube ich, auch so ein bisschen Wind, ne, immer auf einer Seite.
Ja, nee, als dann zurückging, also auch die letzte gerade ins Ziel, da war schon ein bisschen Wind gewesen. Das hat man halt nur gemerkt, wenn man auch gelaufen ist. Aber da jemanden vor sich zu haben, hat halt schon immens geholfen.
Ja, glaube ich sofort. Wer ja auch noch extrem stark auf dem Halbmarathon unterwegs war, bei den Frauen, war Miriam Dattke aus Regensburg, die in 69,42 gelaufen ist. Das ist auf jeden Fall schon auch krass. Ich
glaube auch 1,5 Minuten PB, oder?
Müssen das sein? Ja, auf Instagram hat sie dann auch irgendwie nur geschrieben, okay, jetzt, ich glaube, irgendwie so Kuchen essen und weiter trainieren. Also, ja, das war schon stark. Und Corinna Harrer ist 6 Runden mitgelaufen. Das dürften ja dann, ja, irgendwie vielleicht so 15, 16 Kilometer gewesen sein. Aber sie hat ihr nicht Tempo gemacht oder so, glaube ich. Sebastian, weißt du was?
Ich weiß jetzt auch nichts, aber 6 Runden sind dann 12 Kilometer,
Ja, genau, wenn es nur, ich dachte, es waren 2 Komma hoch, irgendwas, egal.
Ja, okay. Ist eine Runde.
Ja, okay.
Plus 1 Runde.
Ja, okay.
Und dann waren die 10.000 Meter noch richtig krass mit Simon Boch, der eine 28,10 läuft. Johannes Motschmann 28,50, aber eine 28,10 ist schon auch, also da habe ich auch zweimal hingeschaut. Ich habe nämlich zuerst das Video gesehen, wie der Jonas Glanz da aus Schweden ins Ziel läuft mit einem 28,08 und direkt dann Boch dahinter. So, okay, Moment. Das ist ja dann richtig schnell gewesen. Ja, krass.
Ja, Motschmann ist jetzt auch im Marathon-Training, wie du schon richtig vermutet hast.
Yes.
Felix. Ich habe es ja noch abgetan, auf keinen Fall. Aber ich wurde dann informiert, dass es sich tatsächlich auf einen Marathon vorbereitet, weiß aber noch nicht wo. Er hofft, also Valencia kommt halt nicht rein, er hofft noch irgendwo was zu kriegen im Frühjahr, weil dann, glaube ich, auch mit Medizinstudium beginnt in Bochum. Hat er jetzt, wenn man sein, ist auch ein Athlet, der übrigens, wie der Aaron auch, auf Strava sehr viel aktiv ist.
Der macht gerade so viele Kilometer.
Ziemlich viel Training nachschauen konnte. Ja, genau, der rennt einige richtig gute Longruns auch. Also war jetzt die Vermutung richtig.
Aaron, du lädst eigentlich auch all dein Training auf Strava hoch, oder?
Ja, mittlerweile schon. Also ich habe tatsächlich angefangen, nach der DM 2019 in Berlin habe ich dann kurz Pause gemacht und seitdem habe ich jeden Meter, den ich gelaufen bin, getrackt und hochgeladen. Selbst wenn ich das nur ein Einlaufen war oder irgendwie eine Warm-up-Stride, habe ich das hochgeladen. Ich wollte einfach mal gucken, wie das so ist. Und ich habe mir immer gedacht, an sich fehlt mir das so ein bisschen, dass so richtig, richtig krasse Läufer ihre Sachen hochladen. Ich würde so interessieren, was Leute laufen, die 13:20, 13:10 laufen, ja. Die halt, oder auch super Mittelstrecker, was die so am Training laufen, wie viele Kilometer und wie die Einheiten aussehen. Und dann dachte ich mal, okay, vielleicht interessiert die Leute es ja in meinem Fall, wenn ich das mache, weil sonst gibt es ja echt nur wenige Leute, die da so transparent sind. Es hat ja nicht nur gute Seiten. Also es gibt auch viele Coaches, die sagen, nee, mach das bitte nicht. Es soll nicht jeder sehen, was du machst und so. Das ist zu viel des Guten. Aber bei mir hat der USA-Coach ja nie was gesagt, mein deutscher Coach sowieso nicht. Und deswegen, ja, mache ich munter damit weiter.
Ja, sehr Felix gut. Und ich haben ja da den gleichen Ansatz. Ne? Also ich finde es auch besser halt einfach, wenn der Informationsaustausch so stattfindet. Man kann ja nur voneinander lernen eigentlich. Und ich bin der Meinung, wenn einer, abschauen kann mir keiner was, wenn einer besser ist als ich, dann soll er bitte nicht schlechter sein, weil er irgendwie nicht den Zugang zu der Information gehabt hat, wie man trainiert. Ja. Also ja, ich will auch nicht gegen jemanden gewinnen, der irgendwie nicht das richtige Training hatte oder so, ne? Oder ich will genauso wenig gegen jemanden gewinnen, der irgendwie seinen Schuh verloren hat oder so, ne? Also da kannst du dich auch nicht freuen.
Ja,
also,
genau.
Und auch keine Geheimnisse.
Es gibt auch, was gibt es denn in der Trainingslehre für Geheimnisse mittlerweile? Also ob du dann das eine Mal, keine Ahnung, 500er Wiederholungen machst anstatt 400er oder so. Also würde ich mal sagen.
Ja, ist, aber es ist halt doch auch immer interessant zu sehen, ne? Wie viel Qualität haut da jemand rein, ne? Heinig macht jetzt zum Beispiel oft so Dreierblöcke.
Ja, sowas ist dann schon interessant. Ja,
das ist dann schon zu sehen, ja, wie der Ablauf ist. Ne? Was macht der am Tag vorher, am Tag nachher? Ne?
Ja, das war jetzt wirklich.
Klar, es ist auch immer sehr individuell, so was halt die wo man halt gerade auch wohnt, ne? Was das Gelände hergibt und so. Aber ich finde es schon immer ganz interessant, ne? Wie schnell rennen die ihre Longruns? Wie lang rennen die?
Ja.
Also,
ich fand jetzt bei Richard sehr interessant, das zu sehen. Er lädt zwar nicht alles hoch, aber so die Kerneinheiten lädt er schon hoch. Und du siehst immer einen 35er in 13er Pace.
Gesteigert gelaufen, ja.
Ja, ey, das ist schon heftig.
Ja,
ja, genau. Philipp Flier zum Beispiel lädt ja dann nicht hoch, der teilt ja dann manchmal irgendwie auf Instagram, der hat ja auch, glaube ich, einen 40er gemacht in, was waren das, 3:15 Pace?
Oder irgendwie so, aber Philipp hat jetzt schon sein zweites Video auf seinen YouTube-Kanal hochgeladen und hat auch da in die Videobeschreibungen seine Trainingseinheit gepackt. Also,
cool. Genau, das ist eine coole Info.
Das war eine 27 Kilometer Einheit. Ich habe das Video gesehen, aber ich habe noch nicht ganz genau in die Beschreibungen reingeschaut, aber er ist irgendwie auf jeden Fall 5 Kilometer Blöcke gelaufen und ganz am Ende nochmal 3 Kilometer. Dann in, ich glaube, so knapp unter 9, um die 9 Minuten meinte er, und er hatte auch kurz irgendwie, war ein bisschen am Kränkeln, von daher genau, also das Video kann man sich auch mal angucken. Fand ich auch ganz cool. Genau. Ansonsten vielleicht noch, um die Lauf-News ganz kurz noch abzuspeisen, was ich noch auf dem Zettel hatte. Ich habe gesehen, Valencia-Strecke ist draußen. Es wird 2 Runden geben. Also eine Runde ist ein Halbmarathon lang für den Marathon.
Ah, okay, cool.
Genau. Also ich hatte ehrlich gesagt eher damit gerechnet, dass es wieder viele kleine Runden sein werden.
Ich dachte 2 bis 5, ja.
Ja, genau. Aber haben sie es scheinbar irgendwie so hinbekommen. Und dann bin ich auch mal gespannt, ob es eine Übertragung gibt. Aber ich denke schon, oder? Irgendwo wird man bewegt.
Ja, gibt es safe.
Und dann ist natürlich spannend, ob da an den 21 Kilometern dann doch auch einige Zuschauer Platz finden. Also da bin ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gespannt, wie das aussehen wird. Und ja, das war es eigentlich dann auch schon. Viel mehr ist
nicht Aaron, los. Aaron, wie geht's für dich weiter?
Ja, gute Frage. Also ich habe jetzt nach Dresden eine Woche Pause gemacht, weil es mir schon ziemlich in den Knochen hing. Das heißt Pause. Ich bin immer noch 93 Kilometer gelaufen, aber bin ich halt easy angegangen, ohne Zwang, und muss mir erstmal so ein bisschen wieder die Motivation aneignen. Ja, jetzt habe ich irgendwie gehört, dass es noch irgendwie 2 Rennen geben soll in Frankfurt, einmal in 10er und einmal 2000 Meter in der Halle. Muss mal gucken, wie das beides reinpasst, aber es ist besser als nichts. Ich will einfach nur das Training aufrechterhalten bis dahin und dann, bis ich halt wieder in die USA gehe, halt trainieren und dann halt kurz davor eine Pause machen und dann in den USA noch neu starten quasi.
Wann geht's denn zurück in die USA?
Genau, momentan sieht's so aus, als selbst wenn Silvesterlauf stattfindet, sich den leider nicht machen kann, weil wir gleich schon beim ersten Rennen available sein sollen. Mhm. Ich muss erst mal 2 Wochen lang in Quarantäne, wenn ich zurückfahre oder fliege. Und das heißt, ich muss schon vor dem Jahreswechsel wieder dort sein, mache meine 2 Wochen Quarantäne und dann kann ich dann im ersten Rennen, ich glaube in Houston, Texas, gleich laufen.
Und das sind dann die Hallenrennen oder ist es dann die Cross-Saison nach hinten verschoben?
Sowohl als auch. Ich verstehe es auch im Moment nicht ganz.
Okay.
Das Gute ist, diese beiden Saisons zählen nicht als gelaufene Saisons, weil jeder
Also für die Eligibility quasi.
Genau, Eligibility wird es nicht zählen. Finde ich auch gut so, weil das alles sehr, sehr komprimiert ist und dann wäre es blöd, wenn man quasi seine letzte Saison so verbringen würde, nur jeweils 3 Rennen irgendwie total notgedrungen zu machen. Es wird auch Indoor Nationals geben und Cross Country, aber ja, wie es genau aussieht, müssen wir mal schauen. Durch diese Tatsache, weil dass diese Saisons nicht zählen, ergeben sich einige interessante Möglichkeiten für einige Athleten und die werde ich, denke ich, auch nutzen im Jahr danach.
Okay, spannend auf jeden Fall weiterhin. Wir werden das beobachten und wie gesagt nochmal der Appell an all diejenigen, die sich dein Training genauer anschauen wollen, das finden sie eigentlich auf Strava. Und ja.
Instagram hat er auch, oder?
Strava, Instagram werden wir in die... Wie bitte?
Hauptsächlich Instagram, Strava. Auf Strava bin ich ein bisschen aktiver, weil da die Leute das sehen wollen, auf Instagram ist mir schon schwer, ein bisschen zu viel zu posten, weil, keine Ahnung.
Kostet halt auch immer Zeit und Energie, so als trainieren.
Das auch noch.
Genau, lieber laufen. Genau. Alles gut. Sehr cool. Aaron, vielen Dank für deine Zeit. Und dann sage ich mal, liebe ZuhörerInnen, das war's mit dieser Runde Auslaufen. Wir stoppen die Uhren und hören uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao.
Ciao.